auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Litprom-Podcasts auf Weltempfang. Wir reden hier über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es nach Syrien. Dort spielt das Buch »Kalten Wasser stillt ihren Durst« von Najat Abdet al-Samad. Übersetzt hat es Larissa Bender und mit ihr bin ich heute in diesem Internet verabredet. Hallo Larissa.
Hallo Sonja.
Larissa Bender ist Übersetzerin aus dem Arabischen und mit uns zusammengeschaltet hat sich Claudia Kramacek. Sie ist Moderatorin und freie Literaturkritikerin mit Schwerpunkt auf den Literaturen vom indischen Subkontinent und der arabischen Welt. Hallo Claudia.
Hallo liebe Sonja.
Und mein Name ist Sonja Hartl. Bevor wir nun ins Gespräch einsteigen, sage ich noch kurz einige Worte zu der Autorin und dem Buch. Najat Abdet al-Samad ist Schriftstellerin und Gynäkologin. Sie wurde in Suwayda in Syrien geboren. Dort spielt auch dieser Roman und sie hat bereits mehrere Bücher und Erzählungsbände veröffentlicht und lebt mittlerweile in Deutschland. Für ihren Roman »Kein Wasser stillt ihren Durst« hat sie den Katara-Preis für arabische Romane gewonnen. Und um dieses Buch soll es heute gehen. Und ich finde es gar nicht so einfach zusammenzufassen, wovon dieser Roman eigentlich erzählt. Und ich würde ihn so beschreiben, dass es vor allem um eine Familie im Süden Syriens geht, die der Religionsgemeinschaft der Drusen angehört. Und es beginnt damit, dass wir erfahren, dass Hayat, das ist eine Ich-Erzählerin, in dem Keller ihres Elternhauses eingesperrt wird, weil sie gegen die Regeln verstoßen hat. Und davon ausgehend entspinnt sich nun diese Geschichte der Familie, aber auch der ganzen Region. Und über die Erzählperspektiven reden wir sicherlich auch später noch. Claudia, wie hast du dieses Buch gelesen?
Ich fand das einen sehr erstaunlichen Roman, weil man, obwohl es mit einem so realistischen Setting beginnt, dann doch sehr schnell von diesem etwas magisch anmutenden Ton auf so einen ganz anderen Pfad und Track geführt wird. Und es kommen ja sehr schnell sehr verschiedene Stimmen. Unter anderem spricht auch eine Stadt. Und ich habe schon eine Weile gebraucht, bis ich mich eingefunden habe in dieses Buch, um zu verstehen, wer oder was spricht hier eigentlich. Und ich fand ihn bis zum Schluss auch sehr zauberhaft durch diesen sehr speziellen Ton der Erzählerin. Aber auch eine Herausforderung, weil das ein Buch ist, was man eben nicht einfach mal so von vorne nach hinten weglesen kann. Und dann lässt sich die Story zack erzählen. Und ja, wie du schon gesagt hast, Sonja, es fängt mit einem Strang an und dann wird das Geäst im Hintergrund immer größer. Und dieser Roman führt uns durch Zeit und Raum, durch Kulturen und eine Kultur. Und ich habe es immer wieder hingelegt und dachte, wow, jetzt muss ich das erstmal verdauen. Habe dann auch nebenbei immer ein bisschen gegoogelt, um mich auch schlau zu machen. Ja, und war einfach sehr bezaubert. Ein Buch mit einer ganz eigenen Note. Erstmal so viel, bevor wir dann auf die Details eingehen.
Und Larissa, wie ging es dir damit, mit dem Buch?
Ja, eigentlich genauso. Und genau das war auch das Problem beim Übersetzen natürlich. Also natürlich habe ich das Buch gelesen, ganz durchgelesen, lange bevor ich es angefangen habe zu übersetzen. Habe aber viel nicht verstanden, muss ich gestehen. Also viele Wörter kannte ich nicht. Und wenn man es nicht so 100% versteht, wird es natürlich noch schwieriger, in die verschiedenen Räume und Zeiten nachfolgen zu können und zu verstehen, wer eigentlich gerade spricht. Die Sprache ist sehr, sehr schwierig. Das hat damit zu tun, dass sie sehr dicht ist. Die Autorin selber sagt auch immer, oder sie wird immer dafür gelobt, dass sie so poetisch schreibt, so eine poetische Sprache hat. Das habe ich einerseits versucht nachzumachen. Auf der anderen Seite geht es dann auch leicht in den Kitsch rein. Da muss man unheimlich aufpassen. Aber dieses herumgeführt werden durch die Zeiten und die verschiedenen Familien. Also wir haben diese eine Hauptfamilie und dann gibt es ja noch die Nebenfamilien. Das fand ich sowohl beim Lesen als auch nachher beim Übersetzen schon auch sehr herausfordernd.
Hast du dir so etwas wie so einen Familienbaum gemacht? Weil ich hatte immer einen Moment, wo ich dachte, Moment mal, also da hängen ja auch alle miteinander zusammen, wie du eben schon gesagt hast. Es gibt diese Hauptfamilie, zu der Hayat gehört und dann gibt es diese Nebenfamilien und dann gehen wir noch in die Vorfahren sozusagen zurück und am Ende hängt alles miteinander zusammen und ich dachte immer so, Moment, die Figur, die gab's doch jetzt schon mal und dann habe ich wieder versucht zurückzublättern. Hast du dir so, machst du das dann, dass du auch so eine Art Stammbaum vor dir aufmalst?
Ja, das habe ich natürlich gemacht, allerdings ein bisschen spät, nämlich als ich gemerkt habe, ich komme hier gar nicht mehr klar. Aber ich hoffe, ihr habt es gemerkt, es ist hinten einer drin. Also manchmal, ich habe es nämlich schon bei Büchern gehabt, bei dem letzten Roman von Khaled Khalife, da haben wir auch hinten ein Personenregister gemacht und viele Leute haben dann gesagt, oh, hätte ich das gewusst, haben das gar nicht gesehen. Also genau, wir haben das deswegen extra hinten gemacht, weil man sonst es, also ich glaube auch für deutsche Leser und Leserinnen, die ja mit den arabischen Namen auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, und zum Beispiel zu unterscheiden zwischen Nasser und Nassar, das sieht dann auf Deutsch so ähnlich aus, dann wirklich zu wissen, wer war eigentlich wer, das ist, ja, auch das ist eine Herausforderung und deswegen haben wir dann uns entschieden, hinten dieses Register zu machen. Ich hoffe, es hilft ein bisschen. Also ein Register als auch so eine Art von Familienstammbaum.
Wobei ich immer schön finde, wenn man erst liest und dann hinterher sowas sieht. Also damit man auch sozusagen den Weg nimmt, den das Buch ja auch mit uns nimmt, auf den so ein Buch ja auch uns führt. Das ist ja auch extra so gemacht. Also die Autorin hat ja immer die freie Wahl. Die könnte ja ganz plan von A nach Z erzählen, macht sie aber nicht. Und ich finde es dann immer schön, wenn man sich dann auch sozusagen auf diesen geschlängelten Pfad auch wagt und ja, und am Ende sieht, ach, so hängt das alles zusammen. Zumindest geht mir das immer so.
Also ich habe zwischendurch schon ganz gerne mal in das Register vor allem geblättert, weil ich mir an ein, zwei Stellen dann tatsächlich nicht sicher war, Moment, ist das jetzt die Person oder kam die jetzt vor? Und deswegen, ich fand es schon hilfreich. Aber wenn du dann so einen Roman bekommst und ihn übersetzt, Larissa, und du auch gesagt hast, es ist auch eine teilweise schwierige Sprache, wie gehst du dann vor? Wie sieht da deine Arbeitsweise aus?
Also ich gehe vor, wie ich immer vorgehe. Das heißt, ich mache erstmal eine Rohübersetzung, weil ich kann mit arabischem Text überhaupt nicht arbeiten. Also arabischer Text ist für mich, auch wenn ich ihn lesen kann, dieses Buch war besonders schwer zu lesen, aber ich lese natürlich Bücher und Romane und ich lese sie so, dass ich sie genieße, nicht immer nur mit Wörterbuch. Und trotzdem bleibt da so eine Barriere. Also ich kann zum Beispiel, könnte auch nicht einen Text, wenn es jetzt heißt, ich müsste etwas kürzen, das kann ich auch auf Arabisch nicht. Dann muss ich das erstmal übersetzen und dann kann ich mit dem Deutschen arbeiten. Und um mit dem Deutschen arbeiten zu können, brauche ich eine Rohübersetzung. Manchmal mache ich das so kapitelweise, aber meistens gehe ich eigentlich einmal durch, damit ich auch weiß, wo führt mich das hin. Natürlich habe ich den Roman vorher gelesen, aber das heißt ja nicht, dass man alles verstanden hat, dass ich einfach eine Grundlage habe. Und kleine Anekdote dazu. Ich habe den Anfang übersetzt und habe schon gemerkt, dass es wahnsinnig schwierig ist und dass ich bei vielen Sachen eigentlich auch gar nicht weiterkomme. Und auch mein Mann, den ich ja immer fragen kann, auch nicht mehr weiterkam. Und dann hat mir netterweise die Autorin einen Anfang von der englischen Übersetzung zur Verfügung gestellt. Beziehungsweise sie hat mir dann auch, also du hast gesagt, Sonja, am Anfang, der Roman hat den Katara-Preis gewonnen. Und ein Teil dieses Preises ist auch, dass der Roman, der gewonnen hat, ins Englische übersetzt wird. Das heißt, von diesem Roman gab es eine englische Fassung. Und die wollte mir die Autorin am Anfang gar nicht zur Verfügung stellen, weil sie sagte, die ist so schlecht, dass das nur irreführend ist. Und es gäbe eine junge syrischstämmige Kanadierin, die an einer Neuübersetzung sitzt. Und dann habe ich darauf gehofft, dass die vor mir fertig ist. Denn ich habe schon gemerkt, bei diesen ersten zwei Kapiteln, die ich übersetzt habe, auch um einen Förderantrag zu stellen, dass ich, wie gesagt, an einigen Stellen gar nicht weiterkam. Und dann hat mir die Autorin netterweise diese beiden Kapitel in dieser Neuübersetzung zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich gesehen, aha, diese Übersetzerin geht mit genau diesen Stellen so und so und so um. Das heißt, die stellt das entweder total um oder sie löscht es auch, weil es auf Deutsch nicht verständlich ist oder so. Also die ist sehr frei damit gewesen. Und ich habe darauf gehofft, dass sie, wie gesagt, vor mir fertig wird. Das hat aber leider nicht geklappt. Ich glaube, sie ist krank geworden. Dann hatte ich wenigstens die englische Übersetzung, die Katara-Übersetzung, aber die war stellenweise wirklich schlechter als eine Google-Übersetzung. Das ist wirklich nicht gut, wenn man sowas macht für so eine Autorin und so einen Roman. Ich habe es aber immerhin dann gehabt und konnte ab und zu mal gucken, aber viel hat mir das dann letzten Endes doch nicht geholfen. Das heißt, ich habe eine wahnsinnig lange Liste von Fragen gehabt, abgesehen von dem, was ich mit meinem Mann schon abgearbeitet habe, von Fragen an die Autorin. Wir haben mehrmals geschrieben miteinander, wir haben uns mehrmals in Berlin getroffen, weil ich es einfach nicht verstanden habe.
Jetzt bin ich doch neugierig. Kannst du an ein, zwei Beispielen näher umreißen, was genau dann so schwierig war, dass zum Beispiel auch die englische Übersetzerin zu so einem radikalen Schritt gegriffen hat, dass sie ein paar Sachen dann einfach ganz rausgeworfen hat?
Ich habe mir mal sowas rausgesucht. Ich habe mir so einen Satz, den habe ich deswegen jetzt gewählt, weil er auch ein bisschen lustig ist. Da steht auf Arabisch Badali Wajhahu Da'iratan Bi'arsifa Fasiha. Das heißt, sein Gesicht schien mir rund zu sein. Bi'arsifa Fasiha. Arsifa ist der Plural von Rasif und Rasif kenne ich als Bürgersteig. Das heißt, sein Gesicht schien rund zu sein, hatte ein rundes Gesicht mit weiten Bürgersteigen. Gut, also Bürgersteige können es jetzt nicht sein. Es gibt das Wort Rasif noch Bahnhof, Gleis, da wo man steht. Dann gucke ich natürlich ins Wörterbuch, dann komme ich auf Mole, auf Kai, auf Hafendamm, auf Plattform. Am Ende noch zusammenfassend erhöhter Standort. Ja, was mache ich jetzt damit? Ich bin wirklich auf keine Lösung gekommen. Das Verb Rasafa heißt pflastern oder mit Steinen belegen. Also Steine hat er nicht im Gesicht, Pflastersteine hat er nicht im Gesicht. Irgendwas ist da, also was ist Rasif? Es ist was Breites. Bürgersteig ist oft breit, hier bei uns in Köln vielleicht eher nicht. Also, naja, dann hat sie mir das erklärt und zwar mehrmals erklären müssen, weil ich es nicht wirklich verstanden habe. Und sie meinte, die Augen und der Mund sind ganz, ganz klein. Und da drum, man muss sich so ein rundes, ziemlich fettes Gesicht vorstellen, wo man so ganz viel Fett sieht. In der Mitte guckt eine lange Nase raus, Augen und Mund verschwinden fast in diesem dicken Gesicht. Das sind Bilder, Metaphern, mit denen, also ich finde, da kann man als Übersetzerin nicht alleine mit klarkommen. Da kommt man nicht drauf. Und da gibt es ganz, ganz viele solche Stellen hier in diesem Text.
Jetzt ahne ich. Also ich hatte sofort so eine Anmutung. Ich dachte sofort, wahrscheinlich ist das wie so zwei Autobahntrassen, die durch dieses Gesicht gehen, weil die Masse rund um die Augen so massiv ist. Und manchmal ist es aber vielleicht so, wenn man dann sozusagen als Übersetzerin getreu übersetzen möchte, dass man dann vielleicht sozusagen durch die Sprache selber auch auf falsche Fährten gelenkt wird.
Aber das ist genau das. Ja. Ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Weil ich versuche natürlich getreu zu übersetzen. Das heißt, ich schreibe erstmal das hin, was ich da lese. Und dann habe ich das Problem, dass im Arabischen Wörter ganz viele verschiedene Bedeutungen haben. Und ich muss im letzten Endes, wenn ich auf nichts komme, muss ich mal gucken, was ist denn die Grundbedeutung dieser Wurzel? Also wohin geht's eigentlich? Aber in dem Fall bin ich mit dem Pflastern und mit Steinen belegen halt auch nicht weitergekommen.
Wenn du sagst, es gibt mehrere von diesen Bildern, das finde ich jetzt toll, weil ich würde schon sagen, der Grundtonus dieses Romans ist schon eher melancholisch, teilweise auch schwermütig. Und wenn du jetzt sagst, sie hat so gewagte Sprachbilder, die fast nicht übersetzbar sind, das scheint mir jetzt, finde ich ganz überraschend, muss ich sagen.
Wenn du das überraschend findest, finde ich das sehr, macht mir das eine große Freude, denn ich habe schon ein bisschen Bedenken gehabt, ob es überhaupt klappt im Deutschen, ob man diese Art von Sprache, es ist ja nicht diese Sprache, man kann die beiden Sprachen ja nicht vergleichen, aber dass ich vielleicht etwas gefunden habe, dass das sozusagen so ein bisschen nachmacht, ohne kitschig zu werden, ohne mit zu seltsamen Bildern aufzuwarten. Ja, das wäre ganz gut, wenn das halbwegs geklappt hat. Und ich muss sagen, meine Lektorin, die Elvira Gross, hat sich wirklich ganz toll in diesen Text hineingefügt und hat wirklich an manchen Stellen das wirklich so gerade gerückt. Also das war ein ganz, ganz angenehmes Lektorat mit ihr.
Hast du diesen Roman vorgeschlagen?
Ja, ich habe ihn vorgeschlagen. Man hat ihn mir schon mal, oder die Autorin hat ihn mir vor ein paar Jahren schon mal geschickt. Und ich hatte dann mit Faust Kultur und mit der Leila Shamar, hatten wir eigentlich ein Projekt geplant, Frauenliteratur aus dem Arabischen zu übersetzen. Dieses Projekt konnten wir nicht verwirklichen. Und das ist davon übrig geblieben. Also im Rahmen dieses Projektes habe ich dann gesagt, oh, diesen Roman, der hat was. Der ist was Besonderes, weil er die Gesellschaft von innen beschreibt und vor allem natürlich die Situation der Frauen. Man schreibt ja immer oder weiß immer so viel über die Rolle der Frauen bei den Muslimen. Es gibt ja auch so viel, ich sag mal, Besserwisserei dazu, weil alle möglichen Leute immer sagen, die Frauen sind so unterdrückt. Und ja, sie sind unterdrückt, aber man muss genau gucken, wie unterdrückt sie sind. Aber bei den Drusen sind sie eben auf eine ganz andere Art und Weise unterdrückt. Und das kenne ich auch aus der Literatur, aber auch von drusischen Bekannten. Also eine Drusin darf wirklich nicht außerhalb der Religionsgemeinschaft heiraten. Und wenn sie das tut, dann droht ihr auf jeden Fall der Abbruch der Beziehung zur Familie, vielleicht auch Tod. Also es ist wirklich sehr hart. Und ich finde, dass die Najat Abdessamad, die Autorin, da sehr, sehr hart mit ihrer Religionsgemeinschaft ins Gericht gegangen ist. Und das ist etwas Besonderes. Und sie hat übrigens auch mal geschrieben, mir erzählt, sie ist ja Gynäkologin und sie hatte in Syrien auch eine Praxis. Und das sind durchaus Geschichten, zum Teil, die sie da erzählt, die ihr in der Praxis auch erzählt wurden von Frauen, die zu ihr gekommen sind. Und ja, und dieses Gedächtnis der Stadt, was du hast gerade gesagt, die Stadt erzählt auch manchmal, es sind diese Zitate aus dem Gedächtnis der Stadt, die ja wirklich ziemlich brutal sind. Das ist etwas, was tatsächlich dort bei den Drusen im Umlauf ist an Geschichten über Frauen.
Also ich fand das ganz beeindruckend an dem Buch, dass man so richtig, ja, dass man quasi nachempfinden kann, wie sich dieses patriarchale, sexistische Denken so in die Figuren einschreibt oder eingeschrieben hat über Generationen, und zwar nicht nur in die Männer, sondern auch in die Frauen. Und was das mit Menschen macht, wenn das von Generation zu Generation immer weitergegeben wird. Es gibt sicherlich eine sehr schmerzhafte Szene am Schluss, aber die, also man merkt das in so ganz vielen Kleinigkeiten, und das hat mich wirklich so sehr beeindruckt bei dem Buch, muss ich sagen.
Ja, es ist ja auch bei den in den islamischen Gesellschaften, es sind es ja auch diese Mechanismen, die letzten Endes von den Müttern weitergegeben werden, weil die Mütter müssen ihre Töchter schützen in diesen patriarchalischen Gesellschaften. Also erziehen sie ihre Töchter entsprechend.
Ich wusste bis dato gar nichts von der drusischen Kultur, und ich war auch ziemlich geschockt, muss ich sagen, hier so einem wirklich Hardcore-Patriarchalismus zu begegnen, und dachte auch wie du, Larissa, was für ein Mut, wenn eine Autorin das dann auch, sie stellt es ja nicht zur Schau, also es ist ja nichts, wo sie mit dem Finger drauf zeigt. Also wie du gesagt hast, sie zeigt es wirklich von innen heraus. Und ich finde schon auch, dass sie die Männer zwar sehr gnadenlos, also das sehr, sehr deutlich zeigt, aber auch die Männer sind irgendwie auch Sympathiefiguren bei all ihrer Brutalität. Und das finde ich auch sehr toll, aber es ist auf alle Fälle schon auch so etwas wie so ein feministischer Roman. Und also diese klare Kennzeichnung und dieser Blick von außen, der nur geht, weil er ein Blick von innen ist, den fand ich ja beeindruckend, weil eben sehr mutig, habe ich mir vorgestellt. Wie ist denn der Roman, wie kommt sowas an in der syrischen Literatur dann? Wie wird das gelesen, wie wird das wahrgenommen? Wir haben ja schon gehört, es gab einen Preis dafür, aber ist das dann auch immer etwas riskant, solche Bücher zu schreiben?
Ich muss gestehen, ich kann dazu nicht sagen, ob sie jetzt irgendwie angefeindet wurde oder sowas. Aber es ist schon so, dass sie relativ gute Kritiken dafür bekommen hat. Sowohl für ihre Sprache als auch für den Roman als solchen. Der ist ganz gut angekommen. Ja, unter fortschrittlichen Männern natürlich, die zum Teil jetzt auch nicht unbedingt Drusen sind. Ich weiß nicht, ob da in der drusischen Community sich irgendetwas gegen sie gewendet hat. Da habe ich keine Ahnung.
Also ich hatte über die Drusen vorher tatsächlich auch noch nichts gehört. Ich bin ein bisschen beruhigt, Claudia, dass du auch noch nichts davon gehört hast. Du kennst einfach mehr arabische Literatur als ich. Aber was ist das für eine Religionsgemeinschaft?
Also die haben sich im 11. Jahrhundert von den Ismailiten abgespalten. Das ist wiederum eine Gruppe der Schia. Also es ist ja sehr, sehr kompliziert mit diesen vielen, vielen verschiedenen Religionsgemeinschaften, die sich dort im Nahen Osten im Laufe der Jahrhunderte gegründet haben, durch Abspaltungen, durch Neugründungen etc. Man sagt, also es ist eine monotheistische Religion. Sie glauben an den einen Gott. Und diese Abspaltung von den Ismaeliten ist aber so weit gegangen, dass man sie heute schon als eine eigene Religionsgemeinschaft betrachtet. Gar nicht mehr als Muslime. Es ist eine Geheimreligion, wie die Alawiten auch. In Syrien herrschen die Alawiten. Die Herrscherfamilie ist eine alawitische Familie. Bei den Alawiten zum Beispiel dürfen Frauen überhaupt nichts von den Glaubenssätzen wissen, von der eigentlichen Religion. Bei den Drusen ist es auch ähnlich, aber wir haben ja gesehen, diese Hayat wird zu einer Wissenden. Die Hayat wird da eingeführt in diese Glaubensgrundsätze. Aber ansonsten ist es auch eine Geheimreligion. Und es ist eine Religion, wo es eine Seelenwanderung gibt. Das ist auch ähnlich wie bei den Alawiten. Etwa 700.000 Mitglieder dieser Religionsgemeinschaft leben in Syrien, hauptsächlich im Süden, um Suweida herum. Das ist eine ganz eigene Landschaft, eine ganz eigene Gegend mit diesem schwarzen Basalt. Das kennt jeder, der in Syrien mal war, und das beschreibt sie auch. Das ist was ganz Besonderes, und es gibt auch noch andere Literatur und vor allem auch Filme über diese Region. Und dann gibt es im Libanon eine kleine Gruppe, die eine relativ starke Partei auch haben, und dann eben in ganz, ganz wenige in Jordanien und ein paar in Israel. Die Drusen in Syrien, die jetzt hauptsächlich in Suweida und Umgebung leben, sind zum Beispiel diejenigen, die jetzt während der Revolution in Syrien sich relativ zurückgehalten haben, aus Angst, weil sie eine Minderheit sind und eine Minderheit, die auch von radikalen Muslimen durchaus ins Visier genommen wird. Zur Zeit oder vor einigen Wochen gab es ganz extrem fordernde Demonstrationen ausgerechnet in Suweida, und zum ersten Mal haben die Drusen den Sturz des Regimes gefordert, und man hat schon gedacht, es käme jetzt eine neue Revolution, die von den Drusen ausgeht. Im Moment hat sich das ein bisschen beruhigt, aber es ist eine Gemeinschaft, die versucht, endogam wie gesagt, die versucht, sich irgendwie so ein bisschen auch durchzuwurschteln und einfach weiter zu existieren. Das heißt, auch politisch, also nicht so ganz klar sich einordnen lässt.
Ich fand das auch total spannend, dass wir haben es ja schon am Anfang so angedeutet, also es beginnt mit Hayat, die in den Keller gesperrt wird. Wir erfahren, wie die Ehe, diese für sie Zwangsehe eigentlich, die über sie verhängt worden ist, mit Khalil, ihrem Mann, wie sie unglücklich darin war, wie sie von ihm ja wirklich physisch und seelisch, emotional misshandelt wird. Und dann weitet sich dieser Roman ja immer mehr, und je weiter die Erzählung voranschreitet, öffnet sich so der Horizont in die Landschaft und eben in die Geschichte dieser Region. Und ich fand das total spannend, also zu verstehen, wie viele, ich sage jetzt mal Ethnien oder wie viele Kulturen da eigentlich aufeinander gestoßen sind, und dachte, ja, was für eine doch sehr eigenwillige Region, denn es scheint ja so ein ganz spezieller Flecken Erde zu sein, einer, der auch eben dann von dieser Dürre heimgesucht worden ist, eine Zeit der Prosperität. Das finde ich auch ganz toll, wie das alles so im Hintergrund so entblättert wird, immer in so kleinen Exkursionen, eine Zeit der Prosperität, und dann geht das den Bach runter mit dieser Region. Und eben als ich dir zugehört habe, dachte ich jetzt das erste Mal, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man sich dann auch so einschließt, also auch wie so ein Stein wird, wenn alles um einen herum eben auch Dürre und Stein ist. Ich habe auch bei dem Titel, muss ich sagen, man denkt ja zuerst, kein Wasser stillt ihren Durst, das bezieht sich auf Hayat. Aber es bezieht sich auf alle, finde ich. Also es ist eine Region, die von Dürre und von Entbehrung heimgesucht wird. Und das meinte ich auch vorhin, als ich sagte, auch die Männer wollen ja was und können ihren Durst nach Prosperität auch nicht stillen. Ich fand das auch ganz verrückt, als wir von Khalil dann erfahren haben, dass er nach Nigeria gegangen ist, emigriert. Ich dachte, was ist das denn jetzt von so einem kleinen Flecken da in diesen Bergen nach Nigeria? ja, erstmal hier Stopp, keine wirkliche Frage, eher so eine Impression, aber hat mir sehr gut gefallen, wie wir da so an die Hand genommen werden.
Ja, es gibt viele, aus der Region gibt es übrigens viele Menschen, die da nach Afrika gegangen sind, aus dem Libanon, aus Syrien, weil sie eben in ihrer Heimat keine Chance mehr gesehen haben und dort dann durch Handel reich geworden sind. Da gibt es einige, also insbesondere Libanesen. Libanesen sind in die ganze Welt ausgewandert, auch nach Lateinamerika sehr viel, aber eben auch Syrer. Und ich finde auch, man kann anhand dieses Romans gut verstehen, warum. Weil wenn das Wasser immer weniger wird, und sie beschreibt das ja wirklich sehr bildlich, was das bedeutet, wenn ein Fluss zu einem Rinnsal wird und wenn man sich, also wenn damit das Leben sozusagen aufhört oder man gar nicht mehr weiß, wie man überleben kann. Und das ist ja etwas absolut Aktuelles jetzt auch. Das haben wir im Moment, trocknet der Amazonas aus. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Amazonas ist noch ein bisschen breiter als dieser Fluss, von dem hier die Rede ist. Also es ist ja wirklich ein Problem, was derzeit weltweit zu beobachten ist, dass das Wasser immer weniger wird. Und was das bedeutet für eine Kultur, für eine Bevölkerung, schreibt sie, finde ich, auch sehr gut. Und ja, das heißt eben auch fortziehen, wandern, irgendwo hingehen, wenn es mit dem Brunnenbauen nicht mehr reicht. Das ist ja übrigens auch so eine Geschichte mit diesem Brunnenbau. Das Bohren von Brunnen in Syrien auch an Nationalitäten oder Gruppierungen festgemacht wird. Also, dass es dann irgendwann die Kurden sind, die Brunnen gebaut haben und so. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, weil ich, also diese ganzen Exkurse zum Brunnen bauen, fand ich total spannend. Ich habe mich dann aber tatsächlich gefragt, Larissa, wie viel wusstest du vor dieser Übersetzung vom Brunnenbohren?
Und vom
und wie viel weißt du jetzt? Genau, von Bohren.
Es gibt ja auch noch den Rostam, Rustumbohrer.
Ja, genau. Also wenn du sagst Rustumbohrer, das ist ja so, dass ich, wenn ich sowas auf, also es ist tatsächlich ein Name, und wenn ich so einen Namen auf Arabisch habe, google ich den, entweder fange ich an mit Arabisch und vielleicht finde ich irgendwas schon. Das Internet wird jeden Tag gefüllt mit neuen Informationen und Websites und mittlerweile findet man schon viel, viel mehr als vor 10 Jahren. Vielleicht muss man ein bisschen suchen, aber irgendwann findet man vielleicht eine englische Seite, wo das Wort Rustum oder sowas vorkommt. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich ein Problem, weil ich nicht genau weiß, ist es Rustum oder Rostum? Also ich weiß nicht unbedingt, welche Vokale in diesem Wort in lateinischen Buchstaben vorkommen. Und in dem Fall sind die Konsonanten relativ klar, aber es kann auch sein, dass ich nicht weiß, welche wirklichen Konsonanten das im lateinischen Alphabet sind. Das heißt, das ist eine ganz große, problematische Recherche immer. Ich glaube, bei dem Rustumbohrer bin ich relativ schnell gewesen. Aber ja, wie funktioniert so ein Bohrer? Wie sieht der aus? Sie beschreibt ja 2 verschiedene Bohrweisen. Die einen hämmern und mit so einem Meißel, also zuerst hat er sich gedreht und dann hat er mit so einem Meißel gehämmert, damit er durch dieses harte Gestein durchkommt. Das fand ich schon sehr, sehr schwierig zu übersetzen. Und ich habe mit ihr auch lange gesprochen. Und sie sagte dann, also nachdem ich natürlich mich sehr lange damit aufgehalten habe und recherchiert habe und geguckt habe und Sachen in der Bibliothek gesucht habe, wie so Bohrer aussehen. Und sie hat auch gesagt, sie hätte sich damit intensiv beschäftigt. Das merkt man ja auch. Und sie ist auch zu diesen Bohrleuten hin und hat sich das alles angeguckt. Aber ja, wie sieht so ein Bohrer aus? Und was braucht der? Braucht der Öl? Braucht der Wasser? Der braucht offensichtlich sehr viel Wasser, um zu funktionieren. Und dann geht es ja weiter. Es gibt ja eine Stelle, wo sie die Schichten beschreibt, durch die der Bohrer durch muss. Und dann gibt es so ein seltsames Wort, da sagt sie, ja, das ist wie das in Marokko. Also, und was passiert, wenn der Bohrer durch ist, durch welche Sandschichten er da durch muss und was passiert mit dem Wasser? Und da ist ja, sie beschreibt ja auch, dass, der Bohrer auch durch so eine Schicht durchbohrt, wo altes Grundwasser liegt. Und dieses Wasser, woher kommt das? Und es gibt ja, glaube ich, auch irgendwo so einen Satz, wo es heißt, dieses ganze Wasser unter der Erde, das kennt keine Grenzen. Diese Wasser sind alle miteinander verbunden, grenzenlos. Und das wissen wir aber oben über der Erde alles gar nicht. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, wie die Menschen und die Länder miteinander verbunden sind. Und ich muss gestehen, das war die größte Herausforderung. Jetzt abgesehen von den Pflanzen und Blumennamen und dieser ganzen Architektur. Aber diese Burggeschichte fand ich schon wirklich sehr, sehr kompliziert. Dabei ist es gar nicht so viel, ne? Es ist gar nicht so lang.
Nee, das ist ja nicht, dass jetzt unsere Zuhörer in denken, genau. Wir werden 20 Seiten Abhandlung über Bohren geliefert. Es ist auch so überraschend, weil man also im Umfeld dieses doch sehr poetischen Textes kommen dann halt plötzlich diese technischen Erfindungen und man denkt so, was ist das denn jetzt? Wo kommt das denn jetzt her? Aber es ist für mich auch so ein Bild gewesen, dass man eben auch in dieser Region auch eine starke Resilienz hat und einen Erfindungsgeist und umso dramatischer auch, dass das dann eben nichts fruchtet. Also, dass auch dort sozusagen die Dürre dann doch obsiegt und es eben nur das Weggehen bleibt. Das ist dramatisch, finde ich dann auch. Und deswegen hatte ich schon auch für die Männer auch immer ein bisschen leise Sympathie. Khalil ist nun wirklich ein schrecklicher Mensch. Aber auch er will ja was. Also ich fand das so erstaunlich, dass er diese wahnsinnig archaischen Vorstellungen hat, dass seine Frau nichts ist, außer einem Stück Fleisch, und dem er sich sozusagen bedient. Und dass er dann aber der Erste ist, der bohrt. Also dass er auch eine Vision hat und sozusagen auch etwas Modernes in ihm ist. Und das fand ich so verrückt. Dachte ich, wie geht das denn jetzt zusammen in einer Person, also jemand, der Ideen hat, der was will und dann aber in den vier Wänden, also noch im Steinzeitalter zu leben scheint, auf Deutsch gesagt.
Und das ist, also ich fand Dürre ist schon ein Wort, das diesen Roman noch irgendwie gut beschreibt. Denn ich sage nochmal dazu, er hat nur 288 Seiten. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Und auf diesen 288 Seiten erfährt man einfach unglaublich viel über diese Region und die Menschen. Aber ich finde, du hast halt einmal diese Dürre von Wasser, du hast aber auch eine emotionale Dürre. Und deswegen fand ich das auch sehr schön, wie du gesagt hast, Claudia, dass auch diese Männer ja auch irgendwie alle nach irgendwas suchen. Und sie finden es auf anderen Wegen. Und ich finde diese Suche nach etwas, nach einem Lebensweg auch sozusagen das übergreifende Motiv für diesen Roman. Weil ich auch irgendwie, er fängt ja so ein bisschen an und tut so, als würde er uns einfach so eine Liebesgeschichte erzählen zwischen Hayat und Nasser. Und tatsächlich würde ich sagen, ist das eigentlich wirklich eine Liebesgeschichte, die uns hier erzählt wird? Oder ist das vielleicht nur der Haken, mit dem uns die Autorin kriegen will und reinziehen will in diese Region? Wie habt ihr das gelesen?
Für mich ist das eine ganz starke Geschichte von Sehnsucht, denn Hayat und Nasser, die also sind ja eher in dieser Sehnsucht im Bild des anderen verblieben, was ja unter anderem auch damit zu tun hat, dass Nasser ja auch von seiner eigenen Mutter sehr gemein hereingelegt worden ist. Er ist ja auch ein Opfer auch von den dann wiederum Vorstellungen und traditionellen Vorstellungen seiner Mutter. Aber dieses Sehnen ist ja viel stärker auch in dieser Liebesgeschichte gewesen als die real gelebte Liebe. Und für mich war das so ein ganz starkes Bild, die Sehnsucht nach etwas, dieses Wollen, dieses Wünschen. Und diese Sehnsucht wird eben auch nicht erfüllt. Also wie du gesagt, das ist auch eine emotionale Dürre. Aber die Sehnsucht ist da, die bleibt bis zum Schluss, was irgendwie auch ein sehr starkes Motiv ist. Also auch der Überlebenswunsch auch von Hayat heißt ja nicht umsonst auch Leben in der Übersetzung. Hayat ist ja Leben, also die Hauptfigur ist das Leben in diesem Roman, könnte man eigentlich auch sagen.
Das ist genau so, wie du gesagt hast, es ist das Sehnen. Und das Sehnen und die Sehnsucht ist ja auch eigentlich der wichtigste Topos in der arabischen Lyrik und in der arabischen Musik. Es sind ja immer Liebesgeschichten, von denen gesprochen, geschrieben wird, die besungen werden, die unerfüllt bleiben. Immer heißt es, sie hat gegenüber gewohnt, aber ich konnte sie nicht erreichen. Ich habe 5 Jahre, ich habe 100 Jahre auf sie gewartet oder so. Also das zieht sich durch die ganze Lyrik und im Grunde genommen ist es hier in diesem Roman genau das. Ja, es ist eine Sehnsucht nach einer Liebe, die unerfüllt bleibt, letzten Endes. Aber es ist irgendwo auch eine Liebesgeschichte. Also weil diese Liebe ihr ja auch was gibt. Also es ist zwar, sie ist unerfüllt und sie wird auch dafür bestraft, sehr hart, aber es ist ja etwas, was sie ja durch das Leben auch ein bisschen trägt, diese Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwann ja sich erfüllen würde, diese Liebe.
Vielleicht reden wir doch nochmal über die Erzählperspektive. Wir sagen immer die Hauptfigur, die Ich-Erzählerin. Ich habe das nämlich eigentlich bis zum Schluss nicht ganz durchstiegen, weil mir schien, dass die Erzählstimmen wechseln. Also nicht nur, dass wir dann manchmal plötzlich die Aufzeichnung der Stadt lesen, sondern ich hatte das Gefühl, Hayat ist mal die Ich-Erzählerin und dann wird aber über sie gesprochen. Und am Ende habe ich mich gefragt, wer zum Teufel hat eigentlich diesen Roman geschrieben? Also ich rede jetzt nicht von der Autorin Najat Belzamat, sondern wer ist die eigentliche Person, die die Regie führt in den Aufzeichnungen, die wir lesen? Das ist sehr, sehr raffiniert gemacht, finde ich.
Also ich habe eine Theorie.
Sag sie.
Ich habe mir darüber nämlich auch Gedanken gemacht, weil ich auch viel darüber nachgedacht, immer wieder darüber nachgedacht habe, in welcher Zeit sind wir jetzt eigentlich? Weil es gibt ja, also es umspannt ja schon auch in den Geschichten mehrere Jahrzehnte und so. Und es endet ja auch vor der Revolution, würde ich sagen, also vor 2011. Und vielleicht auch nur knapp. Und auf jeden Fall habe ich aber darüber nachgedacht. Und für mich hat dann tatsächlich so ein bisschen die Autorinnenbiografie den Ausschlag gegeben. Denn Hayat hat ja diese Freundin, diese Gynäkologin, der sie sich auch anvertraut. Und das ist natürlich eine große biografische Ähnlichkeit. Aber ich dachte dann am Ende, dass das tatsächlich eine ihrer Freundinnen erzählt. Also vielleicht diese Gynäkologin, die auch immer wieder uns so historische Hintergründe liefert und sowas, dass das so eine Art, ja, Erinnerungen von Hayat sind, die sie irgendwie vielleicht auch mal festgehalten hat. Es wird ja auch gesagt, sie wollte selbst mal schreiben oder sie schreibt irgendwie was und dass sozusagen diese Erzählinstanz, die uns das alles präsentiert, diese Ich-Erzählungen, diese Erinnerungen der Stadt, immer so Rückgriffe auf die auch Geschichte der Parteien und so, irgendwie, ja, die Gynäkologenfreundin ist. Aber vielleicht ist es auch eine etwas zu steile These, die mich, zu der ich nur verleitet wurde, weil die Autorin einfach auch Gynäkologin und Schriftstellerin ist.
Aber diese Freundin schreibt ja wirklich einige Artikel, diese Najwa. Das heißt, genau, die Gynäkologenfreundin, es ist natürlich bewusst offen gelassen, aber es ist auch die Autorin, die es schreibt. Denn am Ende heißt es Hayats Gekritzel, also das, was die Hayat aufgeschrieben hat, das sind die Kapitel, wo sie in der wo sie als Ich-Erzählerin berichtet. Und dann heißt es aber, ich bin die Erzählerin. Mhm. Und dann heißt es auf der anderen Seite, einer der 70 Boten Hayats kam mit einem Schnipsel Papier zu mir. Also ist dieses zu mir jetzt nicht gleich die Hayat. Also ist es vielleicht doch die Autorin. Und die Autorin ist ja auch Gynäkologin. Also es ist irgendwo, also eine Person, die aus all diesen dreien vielleicht besteht.
Das finde ich auch ganz schön, denn man könnte hier sagen, es ist die Stimme der Frauen, die ja schon auch, also als ob hier sozusagen die Stimmen der Frauen in diesem Roman begegnen, ja, Hayat und ihren drei Freundinnen, und noch dieser Tante, die ja auch geheiratet hat, einen sehr gottesgläubigen Mann, der sie dann auch, weil sie wortbrüchig war, in seinen Augen auch verstoßen hat. Es sind ja sehr viele Frauen und vielleicht ist es einfach so, dass die sich alle überblenden zu einer Stimme, weil sie doch alle auch trotz ihrer Unterschiedlichkeit schon auch, denke ich, oftmals am gleichen leiden und von den gleichen Hürden und Herausforderungen und Beschwernissen heimgesucht sind. Das fände ich dann was sehr Schönes. Also es bedeutet ja nicht, dass die Frauenfiguren hier sozusagen entindividualisiert oder so ein Brei werden. Aber es gefiel mir sehr gut, dass man das bis zum Ende eigentlich nicht so ganz herausbekommt. Wer spricht da? Welche Frau ist das? Und dass sie eigentlich wie aus einem Munde am Ende, ein Chor, der aus einem Mund spricht. Was ein sehr, sehr modernes, sehr modernes Verfahren wäre, muss ich sagen, chorisches Erzählen.
Und das ist ja auch so bemerkenswert, oder ich finde ich bemerkenswert komplex einfach auch. Die Frauen sind ja untereinander nicht generell solidarisch. Das kann man ja nicht sagen. Also gerade die Generation untereinander auch nur bedingt. Aber dennoch gibt es sowas wie Solidarität bei Hayat und ihren Freundinnen, so ein bisschen auch ihre Tante, aber es sind andere Formen von Solidarität oder es ist eine andere Solidarität, als wir wahrscheinlich hierzulande Solidarität verstehen, oder ich muss gar nicht wir sagen, ich kann auch sagen, ich, wie ich es so verstanden habe, dass dann beispielsweise, wenn Hayat hingeht und sagt, sie möchte ihre vierte Schwangerschaft nicht mehr haben und dann aber ihre Freundin, die Gynäkologin, sagt, ich bewahre sie hier vor einem Fehler, aber ich kann ihr eventuell dabei helfen, dass es bei vier Schwangerschaften bleibt, also dass das alles so im Wagen bleibt und sie einander vor allem viel emotionale Unterstützung bieten in ihren jeweiligen Situationen. Aber dass eben Solidarität nicht heißt, ich komme zu dir nach Hause, reiße dich aus dieser Ehe raus und schicke dich nach Rumänien, Bulgarien oder so.
Ja, dafür sind ja auch die gesellschaftlichen Fesseln zu stark für alle. Also die Solidarität funktioniert ja dort ganz anders, nämlich tatsächlich, also ich kenne es ja auch wirklich von Freundinnen aus Syrien, also dass man sehr offen miteinander spricht, sehr offen auch über die eigene Ehe miteinander spricht, auch über die eigene Sexualität miteinander spricht. Aber dass die Freundinnen einem helfen können, aus der Not oder aus der Misere auszubrechen, ist eher nicht der Fall, weil das würden diese Freundinnen gar nicht vor der Gesellschaft oder vor ihren eigenen Ehemännern dann rechtfertigen können. Oder vielleicht würden sie sogar bestraft dafür. Also die gesellschaftlichen Entwicklungen funktionieren halt anders, sind ganz langsam. Also der Fortschritt kommt, auch in diesen Gesellschaften auf jeden Fall. Aber sowas dauert natürlich. Und auch die Religion spielt halt schon auch noch eine größere Rolle als jetzt hier im Westen. Und dadurch sind die Fesseln noch mal ein bisschen enger, glaube ich. Aber ich finde schon, dass es eine Solidarität gibt. Also wie gesagt, die kenne ich aus meinem realen Leben dort, als auch eigentlich im Buch, finde ich. Die hängen oft am Telefon und besuchen sich und versuchen, sich irgendwie ein bisschen aufzumuntern.
Mir hat diese Tante sehr gut gefallen, Sain Almada. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, die eben diesen sehr gottgläubigen Cousin heiraten musste, die dann von ihm, also geschieden wird. Er spricht die Scheidung aus. Und dann wird sie so etwas wie so eine Kräuterfrau, so, wie heiratet nicht mehr, was sie wahrscheinlich gar nicht mehr dürfte, und kümmert sich fortan um Lebewesen um sie herum. Das fand ich eine sehr beeindruckende Person und Persönlichkeit, muss ich sagen. Diese Frau, die taucht immer so nur am Rande auf, aber ich hatte so das Gefühl, sie ist auch neben Hayat auch so eine ganz starke Frauenfigur in diesem Roman.
Ja, sie ist auch so, ja, nicht nur Kräuterfrau, sondern ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, sie ist wie so eine Weise.
Genau.
Ein bisschen.
Ja, bei ihr ging es mir auch so, da dachte ich immer, von dir möchte ich noch mehr wissen. Also von ihr hätte ich wirklich gerne noch mehr erfahren. Ja, also ich habe irgendwie gar keine tolle abschließende Frage vorbereitet, sondern ich kann nur sagen, dass ich auch diesen Roman sehr gerne gelesen habe und jetzt tatsächlich das Gefühl habe, durch unser Gespräch bin ich auch noch ein bisschen schlauer geworden. Und deswegen bedanke ich mich sehr bei euch beiden für dieses schöne Gespräch.
Ich danke auch ganz herzlich. Und besonders, ihr seid jetzt meine ersten LeserInnen, die jetzt eine Reaktion darauf mir gezeigt haben. Und weil das ist wirklich ein bisschen die Frage gewesen, wie kommt der Roman an? Ich weiß, dass er schwer ist, dass er schwer zu lesen ist. Aber es ist ja oft so, dass man sich mit arabischer Literatur durchaus ein bisschen mehr bemühen muss, dass man das nicht oft so runterlesen kann, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube aber auch, dass dieser Roman wirklich was bietet für die Leserinnen und Leser. Wirklich ein Einblick in eine ziemlich fremde Kultur. Und das ist doch immer was Schönes.
Ich danke euch beiden auch. Ich danke dir auch, Larissa, für viele Einsichten und Wissenserweiterung. Es war ein Vergnügen, wie immer.
So, dann bedanke ich mich auch noch bei euch, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns auch gerne weiter. Und für Kommentare, Feedback und Fragen erreicht ihr uns unter litprom@buchmesse.de. Und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds. Und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Bis dann.